Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene und im Podcast unterhalten sich mein Papa und ich über die aktuellen Geschehnisse an der Börse, aber auch um Basics, die euch dabei helfen, ans Investieren zu kommen. Ja, und auf der anderen Seite des Mikrofons grüße ich meinen Papa. Hallo Papa.
Ja, hallo, ich grüße euch.
In den letzten Folgen haben wir ja über ETFs, Einzelaktien und über die Fundamentalanalyse gesprochen. Heute geht es um das große Ganze und zwar, wie strukturiere ich ein Depot, so dass es langfristig tragbar ist. Also nicht, wie kaufe ich Aktien morgen ein oder welches Depot ist vielleicht das Beste, sondern welche Grundgerüste brauchen wir und welche Grundstrategien helfen mir, um eben langfristig mit meinem Depot erfolgreich zu sein. Ja, Papa, warum ist denn eigentlich die Architektur eines Depots oft wichtiger als die Auswahl von einzelnen Titeln?
Ja, also wie gesagt, zum Anfang meiner Antwort möchte ich eigentlich so mit so einem gewissen Irrglauben aufräumen, den gerade auch viele Anleger, also neue Anleger sozusagen im Kopf haben. Ein Depot ist halt nicht nur ein Sammelsurium von Ideen, von Vorschlägen, die man vielleicht irgendwo aufgegriffen hat, sondern eigentlich sollte ein Depot vor allen Dingen, wenn man es als nachhaltigen Vermögensaufbau strukturieren will, eben ein System mit ganz bestimmten vordefinierten Funktionen sein. Was bedeutet das jetzt konkret? Es ist ja so, wenn man ein Depot neu strukturiert, da packt man sich ETFs rein, Anleihen rein, Aktien natürlich. Die meisten packen sich Aktien rein und freuen sich dann natürlich, wenn die Aktie oder vielleicht hoffentlich auch mehrere Aktien so richtig durchstarten und gleich ganz schnell Gewinne bringen. Aber das ist tatsächlich an der Börse nur so ein ganz, ganz winziger Ausschnitt eigentlich dessen, worum es hier tatsächlich geht. Nämlich, dass ihr nachhaltig Vermögen aufbaut, nachhaltige Gewinne produzieren könnt. Ich stelle das mal sehr gerne so ein bisschen gegenüber. Zwei Leute, die frisch anfangen, ein Depot aufzubauen, die können zum Beispiel komplett identische Titel in ihrem Depot haben mit komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Woran liegt das? In diesen beiden Musterdepots auf der einen oder anderen Seite können zum Beispiel die Gewichtungen der einzelnen Titel anders sein. Die Risikoverteilung könnte komplett anders sein. Die Liquidität, die man ja als vernünftig agierender Investor meistens ja auch noch ein bisschen in der Hinterhand hält, könnte prozentual eine komplett unterschiedliche sein. Und das heißt dann am Ende, dass unterm Strich sehr variable, sehr unterschiedliche Performance auch möglich ist. Das heißt also, wie man sein Depot strukturiert, entscheidet am Ende darüber, wie stark schwankt es, wie durchhaltefähig ist dieses Depot, also sprich, wenn es mal nicht so an der Börse gut läuft, ja, wo ist meine Verlustschmerzgrenze? Wie kann ich das abfedern? Ist die Volatilität deutlich geringer, als es vielleicht im Markt ist? Und natürlich auch, wie gut kann ich auf bestimmte Marktsituationen reagieren, also sprich auf Krisen oder auf besondere aufpoppende Chancen, Stichwort Liquidität. Mhm. Und das heißt, ein richtig gut strukturiertes Depot beantwortet gleich mehrere Fragen, nämlich einerseits, woher kommt mein Wachstum im Depot? Woher kommt die Stabilität in meinem Depot? Und am Ende natürlich, woher kommt auch die Flexibilität, die ich in meinem Depot habe?
Okay, also geht es im Grunde nicht darum, einen Ort zu haben, wo ich mein Kapital, ich sag mal, sinnlos verteilen kann, sondern eher einen Ort zu haben, wo ich unterschiedliche Funktionen nutzen kann, damit ich halt auch, ja, vielleicht in Zeiten von Krisen stabil durchgehen kann, oder?
Genau. Darum geht's.
Okay, dann lass uns mal in das Thema so ein bisschen genauer einsteigen. Es gibt ja bereits bekannte Strategien, mit denen man investieren kann, mit denen man ein Depot strukturieren kann. Davon wollen wir uns heute mal drei Stück ein bisschen genauer angucken. Da gibt es zum Beispiel als allererstes die All-Weather-Strategie, also die, ja, jedes Wetter-Strategie. Was steckt denn hinter dieser Strategie?
Ja, also die All-Weather-Strategie, All-Wetter-Strategie, wie du es schon gesagt hast, geht zurück auf die Idee von Redalio. Das ist ein sehr bekannter Hedgefondsmanager, der schon seit vielen Jahrzehnten am Markt tätig ist. Vielleicht wird auch schon der eine oder andere den Namen deiner Firma gehört haben, Bridgewater. Und der hat 1996 für seinen Hedgefonds eine Depotstrategie entwickelt, die dazu gedacht war, sämtlichen Marktlagen in irgendeiner Art und Weise auszutarieren. Das heißt, ob es jetzt eine Konjunktur gibt, ob es Rezession gibt, ob es steigende Zinsen gibt, ob es fallende Zinsen gibt. Also man kann sich jetzt so die verschiedenen Szenarien vorstellen. Und das ist letzten Endes der Ansatz oder die Grundannahme, die halt dieser Strategie zugrunde liegt. Die Fragestellung, wie kann ich eine Struktur schaffen, die, egal was auf mich zukommt, trotzdem eine gewisse Stabilität und geringe Volatilität im Gesamtkonstrukt mir zur Verfügung stellt, sozusagen meinen Wert, den ich erreicht habe, sichert. Ob jetzt nun die Inflation steigt, ob sie fällt, ob das, wie ich schon gesagt habe, ob das Wirtschaftswachstum steigt oder fällt. Das ist im Prinzip dann in solch einer Strategie vollkommen egal. Ja, wie so eine Strategie strukturiert, natürlich ist als allererstes und als wichtigstes Instrument weiterhin die Aktien gefragt, denn Aktien stehen nun mal für Wachstum. Ich sag mal so immer in the long run. Es kann natürlich kurzfristig immer mal wieder größere Schwankungen geben, wie wir ja auch gerade aktuell sehen bei dem Sell-off bei Softwareaktien, bei der Hinterfragung der KI-Strategie von vielen Unternehmen. Aber es geht ja hier wirklich darum, dass wir hier über Zeiträume von nicht nur ein paar Monaten reden, sondern von 5 Jahren, 10 Jahren, 20, 30 Jahren. So, also Aktien sind auch nach Redalio und seiner All-Weather-Strategie das wichtigste, der wichtigste Bestandteil einer solchen Strategie. Dann gibt es noch langlaufende Anleihen, die sollen davon profitieren, wenn zum Beispiel die Zinsen sinken. Wir hatten ja jetzt gerade eine Phase von sinkenden Zinsen zum Beispiel. Gold und Rohstoffe sind auch wichtige Bestandteile davon, weil sie halt auch sehr sensibel auf Inflationsdaten reagieren, beziehungsweise auf Geopolitik. Das sind ja alles Sachen, mit denen wir jetzt ja gerade aktuell auch sehr, sehr viel zu tun haben. Und jetzt, um auch gleich nochmal vielleicht eine mögliche Falschannahme aus dem Weg zu räumen. Es geht bei diesem All-Weather-Depot, geht es nicht darum, eine Maximalrendite zu bekommen. Es geht darum, die Schwankungsbreite im Depot möglichst gering zu halten. Dass es also ein Depot ist, das über viele Jahre sehr robust aufgestellt ist. Natürlich soll das auch Gewinne abwerfen, aber es geht halt darum, dass hier eine Struktur geschaffen wird mit verschiedenen Instrumenten, die in den verschiedenen Marktlagen immer wieder gegeneinander gedreht werden, also wenn Anleihen steigen, fallen Aktien, wenn Aktien steigen, fallen Anleihen, dass das aber insgesamt alles so austariert wird, dass man am Ende einen stetigen Ertragszuwachs hat. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie breit muss man das aufstellen? Ich bin ja bei solchen Strategien bin ich ja immer ein totaler Fan von ETF-Lösungen, wenn man ja sich da gleich noch eine Risikostreuung in den einzelnen ETFs mit reinholt. Also man kann Aktien-ETFs nehmen, man kann Anleihen-ETFs nehmen, man kann auch Rohstoff-ETFs mit reinnehmen oder einzelne Positionen in Gold, also physisches Gold mit reinnehmen. Wichtig ist einfach nur, dass man hier 4 bis 5 Asset-Klassen hat, die in der Kombination halt dazu geeignet sind, verschiedene Marktlagen eben auszutarieren. Und der Vorteil an dieser Strategie, und sollte man wirklich nicht zu gering schätzen, ist ja, sie gibt tatsächlich eine ganz klare Struktur vor. Also das heißt, als Anleger folge ich hier einem regelbasierten Ansatz, der am Ende auch sehr wenige Umschichtungen nötig macht. Das heißt, man muss nicht hektisch jeden Tag oder jede Woche auf sein Depot gucken oder auf die Kursentwicklung gucken, sondern wenn man sich so ein Depot mal gebaut hat, dann ist das relativ gut festgezimmert. Einmal im Jahr gucken, ist es hier vielleicht notwendig, ein Rebalancing vorzunehmen. Also das heißt, wenn zum Beispiel die Aktien so super gelaufen sind, dass sie von der Gewichtung her jetzt übergeschossen sind und ihre Funktion eigentlich nicht mehr erfüllen können, dass man dann halt Aktienpositionen zurückfährt, dann in Anleihen oder in Rohstoffe steckt. Also wie gesagt, immer die Gewichtung wieder ein bisschen auf den Ausgangswert zurückdreht. Und dieses Depot halt hat auch gleichzeitig noch den Vorteil, dass es halt eine sehr hohe Transparenz für den Anleger hat. Ne? Man weiß, was vornherein drin ist. Man muss nicht hektisch hin und her traden, sondern man hat eine Struktur, die man dann Jahr für Jahr für Jahr eben weiter.
Okay, das heißt also, dass dieser Ansatz eher weniger die Diversifikation in den Aktien sucht, sondern eher in den Anlageklassen, richtig?
Genau. Das ist auf den Punkt gemacht.
Okay, also summa summarum hört sich für mich dieser Ansatz sehr konservativ an, aber wahrscheinlich ist er auch genau deswegen so stabil. Ne? Du sagst ja, die maximale Rendite steht hier nicht im Fokus, sondern eher, dass man halt über unterschiedliche Konjunkturphasen da eben auch sicher durchgehen kann.
Genau.
Okay, dann lass uns nochmal auf ein anderes Modell schauen, und zwar auf ein Modell, was ein bisschen stärker auf laufende Erträge setzt. Also nicht nur auf Kursgewinne, sondern eben auch auf regelmäßige Cashflows. Ja. Welches Modell hast du denn da im Petto für uns?
Ja, also da gibt's ja das sogenannte einkommensorientierte Multi-Asset-Modell. Also Multi-Asset weist ja auch schon darauf hin, dass wir hier auch wieder mit verschiedenen Asset-Klassen zu tun haben, also mit Aktien.
Also Anlageklassen. Ne? Asset-Klassen, Anlageklassen, nochmal übersetzt.
Genau, ja, richtig. Das heißt, natürlich geht es auch hier weiterhin um einen langfristigen Vermögensaufbau, aber ich sag mal so, es schadet ja nichts, wenn man regelmäßig auch ein bisschen was abziehen kann und davon sich mal entweder die Ausbildung finanzieren oder einen Urlaub oder ein Auto, je nachdem.
Ja, dieses berüchtigte, das berüchtigte Geld, was dann immer mal ausgeschüttet wird. Wie ist gerade der Name spontan dafür entfallen? Wie hat das Geld?
Also Dividendenzinsen.
Ja, genau.
Cashflow. Also es geht hier tatsächlich darum, dass man einen echten Cashflow hat. Und wie gesagt, dieser Cashflow, der ausgeschüttet wird, der kann halt über Zinsen, über Dividenden stattfinden. Das sind eigentlich so die zwei Hauptmethoden.
Warte ganz kurz. Ich hab das Wort gefunden. Ich meinte das passive Einkommen. Das wollte ich sagen. Das Depot generiert ein passives Einkommen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Okay.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und wie schafft man so ein passives Einkommen? Natürlich einerseits durch dividendenstarke Aktien, die halt regelmäßig ausschütten, durch Unternehmens- oder Staatsanleihen, die Zinsen zahlen. Und durch ETFs, ausschüttende ETFs oder sogenannte REITs, das sind in der Regel ganz vereinfacht ausgedrückt börsennotierte Investmentfonds, die meistens ihr Geld in ganz spezielle Projekte investieren, mit hohen Renditen und bislang immer auch sehr hohen Ausschüttungen entsprechend angeboten haben. Mhm. So, der Vorteil dieses Modells liegt natürlich darin, dass man sich regelmäßig quasi an den Erträgen seiner Anlage erfreuen kann. Das ist ein psychologischer Aspekt, den man, glaube ich, nicht zu gering wichten sollte. Und es ist auch von Vorteil, dass man damit die Abhängigkeit von einem perfekten Verkaufszeitpunkt zum Beispiel minimiert. Das heißt also, du musst nicht jetzt auf irgendwelche Kursentwicklungen ganz genau schauen, sondern im Vordergrund steht halt tatsächlich, dass die Anlage regelmäßige Erträge abwirft. So, das heißt also, diese Multi-Asset-Strategie, die ein passives Einkommen sicherstellen soll, ist halt vor allen Dingen für Anleger mit einem längeren Anlagehorizont geeignet. Mhm. Zum Beispiel auch für Eltern, die planbar für ihre Kinder halt Kapital aufbauen wollen. Mhm. Da reden wir ja dann meistens schon, wenn man früh genug anfängt, von Zeiträumen von 15 bis 20 Jahre. Und natürlich ist es auch sehr spannend für Anleger, die sich in Übergangsphasen ihres Lebens befinden. Also zum Beispiel, wenn sie kurz vor dem Ruhestand stehen. Weil es ist ja letzten Endes so, dass man dann im Ruhestand in der Regel dann auch eher dazu tendiert, dann eher einkommensorientierte Anlagen zu bevorzugen. Mhm. Ja, der Cashflow, den wir dann bekommen, und das ist eigentlich so das Schöne daran, mit dem kann man natürlich super flexibel selbst umgehen. Ne? Also man kann ihn entweder verkonsumieren oder man kann natürlich auch entscheiden, dass man ihn wieder anlegt in dann die Instrumente, die einem besonders positiv erscheinen. Zum Beispiel einen ETF, der besonders hohe Ausschüttungsrendite hat. Nochmal so zu. Also wichtig ist im Prinzip einfach nur, dass man bei dieser Art von Strategie sich gleich von vornherein im Klaren ist. Hier geht es nicht um vordergründig um Großgewinne. Mhm. Die sind ein schönes Beiwerk, freut einen, ist psychologisch sicherlich immer sehr erfreulich. Mhm. Aber in der allerersten Linie geht es darum, dass man eine Struktur schafft, die einem einen regelmäßigen Cashflow, ein passives Einkommen schafft.
Okay. Heißt also, wenn man, ich sag mal, nicht so viel Wert auf die Kursbewegungen setzt, sondern eher wirklich dieses passive Einkommen haben möchte, also Dividendenauszahlungen, Zinsausschüttungen oder eben ETFs, die vielleicht auch nochmal reinvestieren. Ne? Also man kann ja mit dem Geld, sage ich jetzt mal, machen, was man möchte mit den Dividenden und mit den Ausschüttungen. Ne? Also entweder zahlst du dir aus am Ende oder monatlich oder was auch immer. Oder du reinvestierst es halt. Ne? Also ich denke, für die Leute ist das sicherlich ganz interessant, weil das Depot ja dann quasi selbstlaufend für dich arbeitet.
Richtig, vollkommen richtig.
Genau, und dann haben wir ja noch einen dritten Ansatz, der geht aber gar nicht so stark auf das Kapital, sondern eher auf das Risiko, was man bereit ist, zu riskieren. Ich rede von der Risiko-Budget-Strategie. Kannst du uns die noch ein bisschen genauer erläutern?
Ja, sehr gerne. Wie du ja schon anmoderiert hast, also hier geht's tatsächlich darum, das Risiko so zu verteilen, dass ich als Anleger damit leben kann und keine schlaflosen Nächte habe. Aktien ist ja mal so, die weisen grundsätzlich und strukturell höhere Schwankungen auf, also die sogenannte Volatilität, während Staatsanleihen oder Gold oder sehr defensive Sektoren eher geringere Volatilitäten aufweisen. Und deswegen sagt man da jetzt am Ende, ich strukturiere ein Depot, was eine möglichst geringe Volatilität, und Volatilität wird hier jetzt tatsächlich dann übersetzt mit Risiko, eben aufweist. Und da muss man einfach ganz klar sagen, es gibt ja immer diese ganz klassische Aufteilung 60-40, ne? 60% Aktien, 40% Anleihen oder Zinspapiere, was einem da so einfällt. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, wenn in den 60% Aktien sehr volatile Werte stecken, dann sind, und das sind dann Ergebnisse von entsprechenden Studien, haben die einen Risikoanteil von 80%. Den will ich aber gar nicht. Ja, nur 60%. Das heißt also, ich muss hier gucken, dass ich eine Strategie mir zusammenbaue, die halt dieses Risiko, das in den einzelnen Anlageklassen eben enthalten ist, so austariere, dass es tatsächlich meiner persönlichen Risikoneigung entspricht. Ob ich jetzt besonders risikoavers bin oder auch gerne mal Risiko tragen kann. Damit meine ich zum Beispiel, es gibt einfach Leute, denen macht es halt nichts aus, wenn die Aktie mal um 20% fällt, weil sie sagen, okay, da kaufe ich dann lieber nach. Ne? Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, okay, die ist jetzt um 10% gefallen, oh mein Gott, jetzt verliere ich mein Haus. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen keine schlaflosen Nächte. Wir wollen Gewinne haben, wir wollen nachhaltigen Vermögensaufbau haben. Und das heißt, man selber muss sich auch im Klaren sein, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen. Und danach strukturiere ich dann am Ende mein Depot. Und weil es ja auch darum geht, hier Risiko-Budget-Strategie, ist es natürlich auch immer ein Austarieren, was bin ich denn überhaupt in der Lage, finanziell zu tragen, zu leisten, auszuhalten. Und danach ist letzten Endes diese Strategie ausgerichtet, dass ich sage, okay, ich muss ja leider Gottes an der Börse, muss ich ja mal meistens vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Ne? Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Dass der Aktienmarkt crasht, und da reden wir dann von 20%, 30% bei so einem Crash. Das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten mal so gezeigt. Wenn man jetzt hier so den Gesamtmarkt anschaut, bei Einzelwerten kann es natürlich immer noch ein bisschen mehr sein.
Oh, ja.
Und das muss ich eben alles austarieren und dann muss ich halt sagen, okay, also so und so viel, und dann muss man da mit einem Spitzenbleistift mehr oder weniger rechnen. So viel bin ich bereit oder in der Lage auszuhalten, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Danach strukturiere ich dann halt entsprechend mein Depot. Also wer konservativer, risikoaverser ist, und dann muss man das einfach mal so sagen, und das ist wirklich ein Rat aus über 30 Jahren Börsenerfahrung, dann könnt ihr halt nicht jeder Trendaktie hinterherlaufen, sondern dann bleibt bitte bei eurem stinknormalen Anleihendepot oder ETF-Depot. Da schlaft ihr und lebt ihr viel ruhiger. Und das ist im Prinzip so der Kernsatz von dieser Anlagestrategie. Booster bleibt er denn leisten? Wenn man vielleicht so zu sagen, weil ansonsten es kann immer gut gehen, aber in den
kann auch ganz schlecht laufen.
Eher weniger.
Ja, okay. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel diese 60-40-Strategie nehmen würde, da können die Depots ja völlig unterschiedlich aussehen. Ne? Also da kann jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Geld, mehr Liquidität zur Verfügung hat, ein bisschen risikoreicher natürlich in die 60% oder in die 40% reingehen, als jemand, der halt wirklich das ganz konservativ zum Sparen für sein Haus, für was auch immer halt leben möchte. Ne? Also eine ganz, ganz individuelle Strategie, wie es natürlich auch bei allen Strategien ist. Ihr habt jetzt drei unterschiedliche Modelle ja gehört. Und da gibt's ja kein richtig oder falsch, ne? Also man muss ja immer für sich selber wissen, was passt auf meine persönliche Lebenssituation, auf meine finanzielle Situation. Und natürlich kann man auch die Strategien miteinander mischen und gucken, was ist mir jetzt hiervon am wichtigsten und wie stelle ich mich da auf.
Genau. Das ist ja im Prinzip wirklich der Kern, was wir heute ja auch darstellen wollen. Es gibt halt unterschiedliche Strategien und jeder kann sich da rauspicken, was ihm am schönsten ist, wo er sich am wohlsten mitfühlt. Und man kann das halt wunderbar kombinieren miteinander. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben Depot XY, dann macht man halt einen Teil nach der All-Weather-Methode, um halt entsprechend hier was zu haben, was die verschiedenen Marktsituationen eben austarieren kann. Man guckt halt, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen. Dann kommt dann das Risikobudget mit zum Tragen. Und aber ich spare auch ein bisschen auf dem Urlaub. Das heißt also, noch ein anderer Teil des Depots wird dann halt eher einkommensorientiert strukturiert. Und so können letzten Endes diese unterschiedlichen Strategien auch in einem einzigen Depot zusammengefasst werden. Und es ist ja auch so, nichts ist starr. Wenn ihr anfangt, spielt ruhig mal ein bisschen mit den verschiedenen Strategien und schaut, was für euch im Zeitablauf am besten passt. Ich meine, es ist ja nun mal so, wenn man schon 5 Jahre, 10, 20 Jahre an der Börse tätig ist, dann die meisten haben dann ein besseres Gefühl, zum Beispiel für Risikoszenarien. Da können sie dann halt doch ein bisschen aggressiver zum Beispiel vorgehen, oder man ist schon ein bisschen in meinem Alter, sage ich mal, wo man schon ein bisschen an die Rente denkt, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt doch ein bisschen vom Gas gehen und ein bisschen sicherer mir Sicherheit ins Depot bringen. Also das heißt, nichts ist festgezurrt für die Ewigkeit, sondern es ist halt das Wunderbare an der Börse. Wir haben viele Modelle, viele Strategien, die man miteinander kombinieren kann und die sich auch im Zeitablauf halt in ihrer Gewichtung oder Anwendung halt auch unterscheiden und gewechselt werden können.
Mhm. Ja, und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis unserer heutigen Folge. Ein Depot ist ja keine Ansammlung nur von Aktien oder Anleihen oder irgendetwas. Es ist eine Struktur, die euch dabei unterstützt, eine Anlagestrategie durchzuziehen, ne? Und das ist genauso wie euer Leben. Es ist flexibel und es muss zu euch passen. Wenn man die Struktur bewusst wählt, hat man natürlich langfristig auch bessere Chancen und kann, wie du es gesagt hast, ein bisschen ruhiger schlafen.
Ja, genau.
Genau, wenn euch die Folge von Papa erklär mal Börse gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg an den Kapitalmärkten. Bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.